Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Es gibt etwas zu feiern in Deutschland. 30 Jahre friedliche Revolution und Mauerfall in diesem Herbst und 30 Jahre deutsche Einheit im nächsten Jahr. Doch wie und mit wem feiert man sowas? Welche sind die symbolträchtigen Termine, um die historischen Ereignisse richtig zu würdigen? War der 9. Oktober 1989, als DDR-Bürger in Leipzig massenweise auf die Straßen gingen, vielleicht fast wichtiger als der tatsächliche Mauerfall am 9. November 1989? Die Bundesregierung hat kürzlich eine Kommission mit 22 Experten beauftragt. Sie sollen ein Konzept für die Jubiläumsfeiern vorlegen. Doch über Zusammensetzung und Aufgaben der Kommission wird heftig gestritten. Und manche sehen darin ein Himmelfahrtskommando. Isabel Fanrich hat die Einzelheiten.
Dieter Dombrowski will nicht alles schlecht machen.
Also die Kommission an sich ist eine gute Sache.
Doch der Vorsitzende der Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft hat gravierende Einwände.
Sie hat aber einen großen Mangel. Sie ist viel zu spät eingesetzt worden. Und bei allen, die dort mitwirken werden, diesen 22 Persönlichkeiten, will ich keinem zu nahe treten, aber es fehlt eine ganz wichtige Gruppe. Das sind die Vertreterinnen und Vertreter oder mindestens einer, der selbst der Opfer politischen Unrechts geworden ist. Und das ist nicht gegeben. Von daher meine jetzige Einschätzung, auch wenn sie ein bisschen zugespitzt ist, ist einfach so, die Feierlichkeiten zu 30 Jahren Mauerfall, 30 Jahre deutsche Einheit finden ohne die Opfer der SED statt.
Erst im Mai hat die Bundesregierung die Kommission eingesetzt, die bis August ein Konzept für die Feierlichkeiten anlässlich von 30 Jahren Mauerfall und deutsche Einheit vorlegen soll. Den Vorsitz hat Brandenburgs früherer SPD-Ministerpräsident Matthias Platzeck. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung Christian Hirte von der CDU ist dabei. Und neben weiteren SPD- und CDU-Politikern noch Wissenschaftler und Kulturschaffende. Dieter Dombrowski, auch Brandenburger CDU-Politiker, fehlen jedoch Repräsentanten von Hunderttausenden ehemaliger SED-Opfer. Als Beispiele nennt er die Mutter von Chris Geffroy, dem letzten Erschossenen an der Berliner Mauer, und Jutta Fleck, die sogenannte Frau vom Checkpoint Charlie. Diese Leerstelle bedauert auch Ilko Sascha Kowalczuk, Historiker und Mitglied der Kommission.
Noch vor 5 Jahren wäre es undenkbar gewesen, dass eine solche Kommission ohne ausdrückliche Berücksichtigung von Vertretern von Opferverbänden zustande gekommen wäre. Da wäre der Aufschrei in Deutschland über die Verbandsgrenzen hinaus groß gewesen. Das ist jetzt anders. Die Verbände kritisieren das zu Recht. Aber es zeigt eben auch die veränderte Lage in Deutschland, die veränderte Bedeutung dieser Verbände, ein letztendlich wohl auch anderer Blick auf die Diktatur. Es gibt auch immer mehr Leute, die eben mit die DDR sprechen, ohne den Diktaturcharakter zu betonen. Das ist vielleicht nicht schön, aber das ist so der Lauf der Dinge.
Dagegen bezeichnet die Politikwissenschaftlerin Judith Enders, die als Mitbegründerin der Initiative Dritte Generation Ostdeutschland, heute Perspektive hoch 3, in der Kommission sitzt, diese als bunt gemischt.
Die Zusammensetzung der Kommission ist auch so, dass mehr Ostdeutsche als Westdeutsche darin vertreten sind, was mal eine ganz große Besonderheit ist und die man auch spürt, also in der Atmosphäre. Also ich als Ostdeutsche spüre das jedenfalls, mal in der Mehrheit zu sein, das ist was ganz Seltenes und auch was Besonderes. Ich denke, dass die unterschiedlichen Generationen, die vertreten sind und die unterschiedlichen gesellschaftlichen Perspektiven, die auch durch die Berufe und Erfahrungen der einzelnen Mitglieder relevant werden, eine wirklich spannende und konstruktive Mischung herstellen.
Dass die Kommission erst jetzt zu tagen begonnen hat und innerhalb von nur 2 Monaten ein Konzept vorlegen soll, sei das eigentliche Grundproblem, betont Ilko Sascha Kowalczuk.
Wir haben jetzt Anfang Juni und im Prinzip ist die Kommission jetzt so in den Arbeitsmodus gekommen und die Revolution vor 30 Jahren hat mehr oder weniger schon fast begonnen gehabt. Es gab die ersten Wegmarken und die haben wir jetzt mehr oder weniger verstreichen lassen müssen. Und diesen Zeitverlust, den können wir auch nicht mehr aufholen.
Etwa um an die erstarkende Ausreisebewegung von DDR-Bürgern im Sommer 89 zu erinnern. Und tatsächlich steht aktuell noch nicht einmal der Anfangstag der Feierlichkeiten fest. Frühere DDR-Bürgerrechtler fordern, damit bereits am 9. Oktober zu beginnen, dem Tag der Entscheidung, an dem in Leipzig bis zu 100.000 Menschen demonstrierten. Judith Enders versucht derweil, Orte für das Gedenken auszumachen. Sie möchte, dass es nicht mehr nur um Opfer und Täter geht, sondern
dass es doch immer noch nach 30 Jahren notwendig ist, auf die persönlichen biografischen Erfahrungen Einzelner zu schauen, um daraus zu schlussfolgern, welche Gefühlslagen und welche Haltungen sich zur Transformation und zum Prozess nach der politischen Wende ergeben haben. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, im Grenzverlauf der innerdeutschen Grenze Orte zu finden, wo man Menschen interviewen kann und sie fragen kann, was sie eigentlich am 9. November 1989 erlebt haben. Also nicht nur Menschen aus dem Osten, sondern auch die Menschen aus dem Westen, die sozusagen im Zonenrandgebiet gewohnt haben, wie sie den Tag erlebt haben.
Eine Pflicht zum Erinnern und Feiern gibt es allerdings nicht, betont Kowalczuk. Für ihn geht es vor allem darum, den Diktaturcharakter der DDR auszuleuchten. Er stößt sich an einem Widerspruch. Seit 1989-90 habe in der öffentlichen Auseinandersetzung die Stadtsicherheit eine viel zu große Rolle gespielt. Beim MFS nicht mitgemacht zu haben, habe vielen Ostdeutschen zur Entlastung gedient. Gleichzeitig aber seien die früheren Bürgerrechtler nur zu Jubiläen und Festtagen gewürdigt worden. Ein schiefes Bild, das nach 30 Jahren endlich korrigiert werden müsse.
Diese Brutalität der Diktatur, die zeigt sich am Falle der SED-Diktatur viel eher im Schulunterricht oder an der Universität oder im Verhalten im Arbeitskollektiv, im Betrieb, als im Knast. Der Knast ist gewissermaßen nur noch die brutalste Form, die man auch erwartet. Aber die Diktatur im Alltag, die zeigt sich ganz woanders. Und darüber ist viel zu wenig gesprochen worden, weil es natürlich auch was damit zu tun hat, dass es viel, viel mehr schmerzt. Weil man unter Umständen abends nachmittags auf einer anderen Seite stand als vormittags, weil sich die Rollen ja auch ständig änderten. Ja? Und insofern ist das eben viel einfacher. Man hat das Stasi-Schwein, haut drauf und aus ist.